Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wir fragen uns heute, wer gewinnt den europäischen Supercup?
Schafft es der DFB mit Hansi, neuem Staff und viel Optimismus wieder zurück zur alten Strahlkraft?
Haas oder Alpha, wo soll Mick Schumacher 2022 fahren?
Was bringen die deutschen Beachvolleyballteams bei der Europameisterschaft in Wien?
Das sind die Themen, die am heutigen Mittwochstand, jetzt 7.07 Uhr, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu natürlich wie immer Top und Flop und ein Highlight des heutigen Tages der Sportgeschichte, das übrigens die Hutmode ganz stark geprägt hat.
So, na, da reiten wir gleich mal zu diesem Thema. Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SID, unserem Partner. Zusammen mit Ihnen haben wir natürlich eine Menge zusammengetragen und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, schön, dass ihr auch mit dabei seid am amerikanischen Spiel im Sandtag. Es könnte keinen passenderen Tag für die Eröffnung einer Beachvolleyball-EM geben, oder?
Ja, also perfekt ja eigentlich. Und wer klaut heute wem im europäischen Supercup-Duell, muss man sagen, das Förmchen? Und wer wird eingegraben? Champions-League-Sieger Chelsea oder Europa-League-Sieger Villarreal?
Ja, verlassen wir mal die Sandmetaphern. Sonst könnte man natürlich sagen, Chelsea wird das Förmchen kriegen, aber die werden es machen. Dafür spricht ganz klar aus meiner Sicht die Form der Blues. 2 von 3 Testspielen haben sie gewonnen und im dritten, da haben sie 2-0 geführt gegen Tottenham, dann aber noch eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben, 2-2 am Ende gespielt. Aber auch wenn sie noch nicht in absoluter Topform sind und da vielleicht auch noch der ein oder andere fehlen wird, ich sehe da gar keine andere Möglichkeit, als dass Thomas Tuchel und Co. den nächsten Titel holen. Und da brauchen sie dann auch den wohl bald dazustoßenden Romelu Lukaku gar nicht. Die sind auch so besser besetzt.
Ja, dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Die Form bei Villarreal ist aktuell auch überhaupt nicht da, wo Unai Emery der Trainer sie gerne hätte. Der weiß zwar, hat sie in den letzten Jahren natürlich auch bewiesen, wie er gegen Gegner aus der Premier League antreten muss, wie er sie ärgern kann, aber du hast völlig recht, nicht dieses Mal. Seine Mannschaft hat keines ihrer 6 Vorbereitungsspiele gewinnen können. Das ist vielleicht noch nicht 100% Parameter, aber das geht halt eben auch gegen die Blues. Und auch wenn bei denen dann vielleicht ja auch noch der ein oder andere Leistungsträger nicht mit am Start ist, das gelbe U-Boot wird wohl heute Abend ganz bestimmt sinken. Da legen wir uns mal fest, oder?
Das tippen wir jetzt einfach mal. Und wenn es anders kommt, dann behaupten wir morgen das Gegenteil. Da wechseln wir ganz schnell unsere Meinung. Und jetzt das Thema.
Stand jetzt aktuell.
Jetzt geht es also los für Hansi Flick beim Deutschen Fußballbund mit neuem Team und voller Motivation. Das hat man gestern bei seiner Vorstellung auf der offiziellen Pressekonferenz zum Start seiner Amtszeit ihm richtig angemerkt.
Ja, das hat man richtig gemerkt. Der brennt. Der hat Bock, der hat Lust, der ist motiviert beim DFB jetzt was anzustoßen. Der will die Nationalmannschaft wieder auf Kurs bringen und, das hat er auch gesagt, zurück in die Weltspitze. Und Flick kommt ja auch mit besten Empfehlungen. Wissen wir ja alle, 7 Titel mit Bayern und ganz viel Selbstvertrauen. Und ich finde, das merkt man ihm auch an, wie er jetzt auftritt. Der ist total souverän.
Naja, also er ist Bob der Baumeister, möchte man sagen. Die Pressekonferenz war ja gestern auf der Baustelle der Akademie und irgendwie war das auch so eine Signalwirkung. Es wird gebaut, wir bauen an der Zukunft des DFB und das soll uns irgendwie alle voranbringen. Er hat da auch klare Vorstellungen. Also er ist nicht nur der Baumeister, sondern er ist auch ein Architekt. Er möchte eine ganz spezielle Art des Fußballs spielen lassen und er will praktisch diesen Ballbesitz-Fußball, den geliebten von seinem Vorgänger Joachim Löw, modifizieren, verändern, verbessern, alles neu.
Ich möchte, wenn wir Ballbesitz haben, Ballgewinner haben, natürlich möglichst schnell auch Tore erzielen. Das ist das, was wir in München auch gesehen haben, dass wir darüber hinaus natürlich auch guten Fußball zeigen wollen. Das ist selbstverständlich, aber für mich ist es so, es gibt so einen Satz, den ich jetzt mal gelesen habe, Erfolg hat, wer andere erfolgreich macht. Und das will ich mir, für das will ich stehen, aber da erwarte ich natürlich auch, dass jeder Einzelne dafür steht. Das heißt, dass die Spieler im Training, im Spiel einfach die andere unterstützen, indem dass sie pushen, indem dass sie sich gegenseitig coachen.
Und er will nicht nur mit hohen Ballgewinnen punkten, sondern er will auch die Standards wieder gefährlicher machen lassen. Dafür ist ja extra Mats Buttgereit beim dänischen Verband losgeeist worden, denn das hat ja die EM gezeigt und das hat Flick da auch gesehen. Die Standards, das ist dann doch noch ein ganz, ganz wichtiges Mittel für den Erfolg. Die darf man nicht vernachlässigen. Das hat Löw ja leider ein bisschen schleifen lassen. Und Flick will noch ein bisschen was anderes machen als sein Vorgänger. Der will nämlich allgemein die besten Spieler aufbieten, die er kriegen kann. Da sortiert er vorher überhaupt keinen aus. Da sagt er, alle, die gut sind, sind auch herzlich willkommen. Ich werde sie alle nominieren, auch wenn es denn passt, Mats Hummels und Thomas Müller.
Die besten werden eingeladen und wenn sie Top-Leistung abrufen, wovon ich ausgehe, dass sie das noch können, dann sind sie auch ein Teil dieser Mannschaft.
Genauso wie möglicherweise Mario Götze und Marco Reus. Auch für die ist die Tür zur Nationalmannschaft nicht zu.
Ja, ich freue mich wirklich für Mario Götze, dass er in Eindhoven wirklich wieder in die Spur gekommen ist, dass er da Leistung abruft, dass er Tore erzielt, dass es sehr wichtig ist auch für dieses Team. Und Marco Reus ist für mich einer der Besten auf dieser Position.
Trotzdem jetzt mal bei aller Euphorie, bei aller Lust und auch Leidenschaft, dieses Thema anzugehen, das wird trotzdem kein Selbstläufer. Also Wunderdinge kann, denke ich mal, Hansi Flick auch nicht bewirken und das weiß er auch selbst. Deshalb hält er sich ja auch mit wirklich offensiven Kampfansagen etwas zurück. Er will jetzt auch nicht zu viel versprechen, aber was er versprechen kann, ist, dass er Taten sprechen lassen will.
Und er sagt in bester Pokermanier, und das finden ja hoffentlich dann auch die Fans, gerade beim Pokern finden sie es auf jeden Fall spannend, aber er sagt all in, ja, bei uns soll jetzt eine All-in-Mentalität herrschen, also alles für den Erfolg, alles reinhauen und nicht nur halbe Sachen machen, sondern er will's richtig anpacken. Glaub gar nicht, dass das ein Affront ist gegen seinen Vorgänger, sondern er sagt einfach, ich bin jetzt da und jetzt möchte ich gucken, dass ich das Beste aus der Situation hole und alles gebe, was ich geben kann. Es ist aber auch verdammt nötig, muss man sagen, um den verspielten Kredit bei den Fans und auch bei der Öffentlichkeit wiederherzustellen. Er möchte wieder für Begeisterung sorgen und ich finde, das Potenzial ist da. Die Leute sollen wieder Lust auf die Nationalmannschaft bekommen.
Ja, dieses Potenzial ist ja trotz aller Bekundungen in den letzten Jahren nicht so wirklich genutzt worden. Da hat der DFB natürlich viel dann auch vertan in Sachen Basisrückgewinnung. Auch ergebnistechnisch war das nicht schön. Deshalb kam da natürlich auch nicht so eine Euphorie auf. Aber es gab ja auch mal sehr viel Hickhack beim DFB. Um jede Frage ging es da dann öffentlich. Und das war ja kein tolles Bild, was der DFB da abgegeben hat. Aber es lag auch so ein bisschen daran, dass eben die Basis verschreckt wurde an der Art, wie Löw nicht nur spielen ließ, sondern wie er selbst auch auftrat. Es war immer so eine Spur selbstherrlich, der wirkte beratungsresistent, wir haben es an dieser Stelle ja auch schon öfter thematisiert und genau das will Flick jetzt nicht sein, er fordert regelrecht ein.
Dass mein Trainerteam hier, meine Co-Trainer mich auch immer mal wieder, wenn sein muss, auch pushen und sagen, hey Hansi, komm, jetzt geht's da und da weiter, oder auch die Experten, die Spezialisten im Staff, im Team dahinter, dass sie alles dafür geben, damit unsere Spieler letztendlich Top-Fußball zeigen können.
Dafür ist die Basis jetzt gelegt worden mit Flick als Trainer, mit Assistenz, mit Röhl, mit Sorg, mit Kronenberg und Buttgereit. Wir haben sie angesprochen und vielleicht ja auch bald noch mit dem Tiger, mit Hermann Gerland als Scout. Müssen allerdings noch ein paar Details geklärt werden, aber das sieht hoffentlich ganz gut aus. Wie beurteilt Oliver Bierhoff denn diesen neuen Staff?
Ein wirklich hochkompetentes, klasse Team.
Absolut, aber Fakt ist auch, dass Flick natürlich selbst auch keine Wunderdinge vollbringen kann. Die Bayern-Taktik zu wählen ist schon mal ein guter Anfang. Damit wird es sicherlich spektakulären Fußball geben können, aber das ist ja immer noch keine Erfolgsgarantie. Dazu fehlt Flick ja zum Beispiel auch noch jemand wie Robert Lewandowski. Den kann er sich ja nun nicht backen, aber bei aller Qualität, echte Weltklasse hat Flick Stand jetzt nämlich in seinem Kader nicht in ausreichendem Maße, sagen wir es mal ganz vorsichtig, zur Verfügung.
Top und Flop.
Top des Tages ist Luka Doncic, denn der 22-Jährige lässt sich seine Vertragsverlängerung für 5 weitere Jahre bei den Dallas Mavericks fürstlich entlohnen. Mit umgerechnet, ganz kurz mal festhalten, 176 Millionen Euro.
Puh. kommt einiges zusammen. Der kann ein paar Mal am Tag warm essen. Flop des Tages, und da geht's auch ums Geld, ist La Liga-Boss Javier Tebas. Das ist vielleicht momentan die meistgehasste Person, stand jetzt im spanischen Fußball. In Barcelona, da hasst man ihn, weil die von ihm durchgesetzten Finanzregularien dem Club verboten haben, mit Messi zu verlängern oder es ihm unmöglich gemacht haben. Sagen Sie es lieber so, verboten hat es ja keiner, aber es ist unmöglich. Und Real möchte ihn verklagen, weil er einen Verkauf von 10% der La Liga-Anteile anstrebt und Real trotz kurzfristigem Geldsegen darin eher ein Minusgeschäft fürchtet.
Stand jetzt aktuell.
Die Formel 1 ist in der Sommerpause, aber an Urlaub ist trotzdem da überhaupt nicht zu denken. Auch wenn nicht gefahren wird, wird hinter den Kulissen natürlich eifrig geschraubt und auch an der Zukunft gewerkelt. So zum Beispiel an der Zukunft von Mick Schumacher, denn wo der in der nächsten Saison dann fahren wird, das ist noch gar nicht klar.
Ja, darüber wird aktuell gerade gesprochen. Schumacher fährt momentan für Haas, soll in seinem ersten Formel 1 Jahr lernen, ohne Druck zu bekommen. So ist zumindest der Plan der Ferrari Jugendakademie, zu der er stand jetzt ja noch gehört. Und die haben ihn dann jetzt bei Haas eingesetzt.
Ja, und diese aktuelle Sommerpause ist jetzt natürlich eine gute Möglichkeit, auch mal eine kurze Zwischenbilanz zu ziehen. Fragen wir doch mal unseren Experten, Kevin Scheuren von Starting Grid. Kevin, wie würdest du denn Schumachers erstes Formel 1 Halbjahr Stand jetzt zusammenfassen und überhaupt vielleicht auch benoten?
Mick Schumachers erstes Formel 1 Halbjahr ist sehr interessant gewesen, Malte, würde ich sagen. Also er ist natürlich mit einem extremen Brennglas in die Formel 1 gekommen, was da auf ihm liegt. Also sicherlich nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auch überall. Der Name Schumacher MSC ist ja auch in die Formel 1 zurückgekehrt. Da sind viele Erwartungen gewesen. Man hat aber recht schnell gemerkt, dass er halt bei dem Team ist, das in dieser Saison klar das schwächste Team der Formel 1 ist, nämlich Haas. Mit einem Teamkollegen, der zu Beginn der Saison noch mit anderen Themen zu kämpfen hatte, während der Saison, gerade zu Beginn, nochmal mit anderen Themen zu kämpfen hatte, Hashtag Mazespin, was es natürlich für ihn einerseits schwierig gemacht hat, weil er, glaube ich, auch mehr von sich verlangt, aber es eben vielleicht auch ein bisschen einfacher gemacht hat, ne, sich da zu akklimatisieren in der Formel 1 und seine Erfahrung zu machen, auch Unfälle zu bauen, denn man muss festhalten, am Ende hat sich Mazepin halt öfter gedreht und Mick Schumacher ist öfter eingeschlagen, hat Kosten für das Team verursacht. Ja, positiv gesehen, natürlich will er ans Limit ran. Andererseits ist er über das Limit auch mehrmals hinausgeschossen. Also auch da gibt es sicherlich zwei Seiten auf der Medaille. Aber ich glaube, insgesamt kann Mick Schumacher mit diesem ersten Formel-1-Halbjahr sehr zufrieden sein, sein Team auch. Und auch wenn diese Situation mit Günther Steiner so ein bisschen, ich glaube, überdramatisiert wurde nach dem Ungarn Grand Prix, glaube ich, dass man da zusammen sehr, sehr gut arbeitet. Und wenn du mich nach einer Note für Mick Schumacher fragst, in seinem ersten Formel-1-Halbjahr, würde ich ihm eine solide 3 geben.
Haas würde ihn trotz der kostspieligen Unfälle zuletzt gerne auch im neuen Jahr für sich fahren lassen. Allerdings ist das Auto der Konkurrenz ja, hat man gesehen, klar unterlegen. Vordere Plätze sind da gar nicht drin. Ein Wechsel zu Alfa Romeo ist daher auch im Gespräch. Auch die werden ja von Ferrari ausgerüstet. Was schätzt du, in welchem Cockpit werden wir Schumacher Stand jetzt in der nächsten Saison, also 2022, fahren sehen?
Ja, ich glaube, dass Mick Schumacher auch nächste Saison bei Haas fahren wird, aus mehreren Gründen. Erstens macht es keinen großen Sinn für ihn, das Team zu wechseln, außer es wäre was signifikant Besseres und der nächste Schritt wäre Alfa Romeo. Und da muss man einfach mal schauen, wo für das Sauberteam, sag ich mal, die Reise hingeht in der Formel 1. Die Partnerschaft von Ferrari, die technische Partnerschaft von Ferrari mit Haas wird enger werden, wird intensiver werden, und davon kann Mick Schumacher auch nur profitieren, denn davon wird Haas profitieren, denke ich, davon wird auch sein Teamkollege Nikita Mazepin profitieren und eben Mick Schumacher. Und ihn da jetzt rauszuholen, wieder eine Eingewöhnungszeit bei einem anderen Team, das macht auf vielen Ebenen einfach wenig Sinn. Und ich glaube, was Mick Schumacher braucht, ist Sicherheit, ist Kontinuität. Und die kann er kriegen, wenn er bei Haas weiterfährt. Ob das dann in der nächsten Saison erfolgreichere Leistungen nach sich zieht, das müssen wir sehen. 2022 werden alle Karten neu gemischt. Aber es ist sicherlich nicht verkehrt, ihn da sitzen zu lassen, ihn das weiter aufbauen zu lassen und perspektivisch zu sehen, wo kann es für Haas hingehen. Wenn man dann merkt, Alfa Romeo ist sehr, sehr weiter vorne, dann kann man für die Saison 2023 sicherlich überlegen, ob man ihn dann zu Alfa Romeo zieht, weil für Ferrari wird es dann definitiv noch nicht reichen. Aber 2022 sehe ich ihn definitiv bei Haas.
Danke an Kevin Scheuren vom Formel 1 Podcast Starting Grid hier auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl könnt ihr ihn abonnieren und dann seid ihr in Sachen Formel 1 immer bestens informiert.
Heute in der Sportgeschichte.
Große und extravagante Hüte und feiner Zwirn, Cutaway und Zylinder, das sind die Outfits, die bei Pferderennen in England fest vorgeschrieben sind. Und das nun schon seit über 300 Jahren, genau seit dem 11. August 1711.
Dieses Datum gilt als Geburtsstunde der Pferderennen in England. Auf Initiative der damaligen Königin Anne wurde damals in Ascot die ersten Rennen ausgetragen. Die Regentin fuhr von Schloss Windsor Castle kommend mit einer prunkvollen Kutsche vor, um die Rennbahn feierlich zu eröffnen.
Mit Hut und Teetasse in der Hand wahrscheinlich, so stelle ich mir das zumindest vor. Das Royal Ascot Meeting, das gilt heute noch als eine der wichtigsten Rennwochen weltweit überhaupt. Und erstmals wurde sie dann ausgetragen 1768. Die Rennbahn in Ascot hat schon so viele Kriege überstanden und auch ganz viele SchirmherrInnen erlebt. Seit Beginn der Pferderennen da saßen mittlerweile 12 Könige und Königinnen auf dem Thron. Naja, und die letzte ja auch schon einen Augenblick länger.
Und Geschichten gibt's von dort natürlich en masse. Ja, und die Buchmacher erlebten zum Beispiel 1996 einen besonderen Schreckmoment, muss man sagen, als Starjockey Frankie Dettori an einem Tag 7 Rennen gewann. Die Buchmacher, die hätte das fast in den Ruin getrieben.
Stand jetzt aktuell.
Viel Zeit hatten Julius Tole und Clemens Wickler nicht, um sich von Olympia und ihrem 5. Platz zu erholen. Und nach der da dann gelösten Anspannung mussten sie jetzt ganz, ganz schnell wieder in den Wettkampfmodus kommen.
Naja, klar, da müssen sie ab heute wieder rein, denn in Wien startet die Europameisterschaft im Beachvolleyball. Bis zum 15. August werden die neuen Europa-Champions gesucht, bei den Männern und natürlich auch bei den Frauen.
Bei den Frauen, da haben sich Laura Ludwig und Margareta Kosuch erstmal eine Auszeit verpasst, wollen da nicht starten, wollen sich nämlich erstmal genau überlegen, ob es überhaupt eine gemeinsame Zukunft geben kann und geben wird nach dem Viertelfinale aus bei Olympia.
Ja, mit dabei in Wien sind aber die Duos Carla Borger und Julia Sude, Viktoria Binek und Isabel Schneider, Chantal Laboureur und Sinja Thielmann und Kim Behrens zusammen mit Sandra Ittlinger. Bei den Männern sind neben Tole Wickler, haben wir gerade schon angesprochen, noch Alexander Balkenhorst und Sven Winter am Start und das Interimsduo Nils Ehlers und Lukas Pretschner.
Und welche Erwartungen dürfen wir an diese Paarung haben? Fragen wir mal nach bei unserer SED-Kollegin Franziska Breininger. Franzi, wem traust du denn bei den deutschen Männern und Frauen am meisten zu?
Bei den deutschen Männern haben auf jeden Fall Julius Tole und Clemens Wickler die besten Chancen. Die sind ja erst vor wenigen Tagen knapp im Viertelfinale von Olympia ausgeschieden und haben sich da insgesamt gut präsentiert. Da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, wie die eben diese kurze Pause zwischen den beiden Turnieren wegstecken. Bei den Frauen wird es ein bisschen schwerer. Borger Sude haben bei Olympia nicht so richtig in ihr Spiel gefunden, hatten allerdings auch eine schwere Gruppe. Ansonsten gibt es noch Sinja Thielmann, die im vergangenen Jahr überraschend EM-Silber gewonnen hat. Die hat jetzt allerdings mit Chantal Laboureur eine Partnerin an ihrer Seite, mit der sie in diesem Jahr noch nicht so oft zusammengespielt hat. Da wird sich jetzt zeigen, wie die beiden bei der EM zusammen funktionieren.
Sagt Franziska Breininger vom SID zu den Erfolgsaussichten der deutschen Beachvolleyball-Teams bei der EM. Danke dir, Franzi.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Beachvolleyball-EM in Wien beginnt dann mit den ersten Gruppenspielen der Frauen. Den Auftakt aus deutscher Sicht machen Carla Borger und Julia Sude dann schon um 10 Uhr. Und die Vize-Weltmeister Julius Tole und Clemens Wickler, die können sich noch ein bisschen auf die faule Haut legen, noch ein bisschen Spannung aufbauen. Die sind nämlich erst Freitag dran.
Und zum Modus können wir auch noch ein bisschen was erzählen. Wird in Wien nämlich ein modifiziertes Poolplay gespielt. Das bedeutet, im zweiten Spiel treffen jeweils die Sieger und die Verlierer des ersten Spiels aufeinander und am Ende kommen dann die besten 3 Teams jeder Vierergruppe weiter in die K.O.-Runde.
Und um ein Do-or-Die, da geht's heute Abend im Fußball, hatten wir ja schon drauf hingeblickt. Supercup-Finale zwischen Chelsea und Villarreal und damit beginnt dann auch für Thomas Tuchel die erste volle Spielzeit bei den Blues.
Naja, und das ist kurz vor dem Premier League-Start am Wochenende gleich ein ziemlicher Härtetest.
Oh, Pflichtspiel geht gleich um den Pokal. Mal gucken, wie er da dann mit den Jungs reinkommt. Wir sagen auf jeden Fall schon mal bis morgen. Bleibt uns treu. Wir erlauben euch allerdings auch mal fremd zu hören bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Dort könnt ihr euch gerne ganz aktuell informieren. Alle 15 Minuten gibt's da frische News und die Kollegen hört ihr über den Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr freuen wir uns, wenn ihr auch morgen wieder mit am Start seid, mit dem Podcatcher eurer Wahl oder ihr klickt euch einfach rein auf meinsportpodcast.de. Gibt's nämlich auch viel, viel mehr noch. Oh, uns, ja. Aber auch viele, viele andere.
Ganz viel. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, so lautet unser Motto und dem werden wir auch definitiv gerecht. Überzeugt euch selbst, klickt euch mal durch und dann bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.